Ich werde zum Beginn ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass deine Gnade jeden Tag neu ist und dass du Herr bist, heilig für immer. Und ich bitte dich jetzt für den Gottesdienst, segne du es, sei du mitten dabei und sprich du zu uns. Amen. Wir haben Advent, der zweite Advent schon. Das bedeutet, in kurzer Zeit steht Weihnachten bevor. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr schon bereit seid. Sind die Geschenke schon eingekauft? Seid ihr schon vorbereitet für das Fest? Ich weiß nicht, ob bei euch da schon irgendwie Stimmung da ist oder nicht. Ehrlich gesagt, Advent soll ja so eine Zeit sein der Hoffnung und Freude. Zeit der Besinnung. Eben, weil man hört es ja immer wieder, ne? Advent heißt Ankunft, Jesus ist gekommen, daran wollen wir uns erinnern. Eigentlich was Wunderschönes, aber ehrlich gesagt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es in letzter Zeit echt schwer. Also vor allem jetzt, dass es wirklich so eine Hoffnungszeit ist. Ich lese jeden Tag, jeden Abend immer die Nachrichten. Oder meistens auch mal über so einen Tag verteilt. Und da fällt es mir richtig schwer, auch jetzt gerade so, dass da einfach ja, eine Hoffnung in mir aufkommt. Oder eine Freude. Und klar, wir wollen, also entweder wir können das irgendwie beiseite schieben, aber auch das bringt letztlich nichts. Und ich will einfach mal kurz ein paar Schlagzeilen bringen, was denn so alles auf mich einschlägt. Allein von heute Morgen, ja, die Nachrichten, Damaskus in Syrien wurde überrannt von Rebellen, ein weiterer Krieg in Syrien, einer von vielen. Gestern war die Schlagzeile Dürre in Afrika, Menschen haben nichts zu essen. Also wenn in einer Woche mal keine Naturkatastrophe irgendwo war, dann war es halt irgendwie eine gute Woche. Man gewöhnt sich dran. Ein bisschen zurück in der Zeit, unsere Regierung, Politik, die gescheitert ist. Klimaschutz, ja, gut, daran denken wir ja schon gar nicht mehr, aber auch die, ja, alle Klimaziele natürlich verfehlt, prächtig. Und was man vielleicht weniger auf dem Schirm hat, Woche für Woche sterben 40 Flüchtlinge im Mittelmeer, da wo wir Urlaub machen. Und ich finde es schon heftig. Ich weiß nicht. Man fühlt sich machtlos an, weil man gegen all das nichts machen kann. Habt ihr nicht den Eindruck, wir leben nicht in einer Zeit der Freude, sondern irgendwie in dunklen Zeiten. Und man fragt sich schon, ja, wo soll das Ganze eigentlich hingehen? Und naja, auf der einen Seite stimmt schon, dass wir irgendwie diesen Eindruck haben, hey, diese Zeit, in der wir sind, die wird immer dunkler. Das hat auch was damit zu tun, dass wir durch die Medien viel mehr mitbekommen als noch vor 100 Jahren. Na, heute jeden Tag schwappen Nachrichten auf uns ein über Insta, Nachrichten, Tagesschau. Während man vor 100 Jahren das noch gar nicht mitbekommen hätte, was auf der anderen Seite der Welt passiert ist. Aber trotzdem bleibt dieses Lebensgefühl, hey, um uns rum wird es irgendwie immer dunkler. Jetzt eben, bald steht ein neues Jahr an. Und auch da, weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ins neue Jahr denkst, wird es nächstes Jahr besser? Mal kurz überlegt, als auch für uns hier in Schopfloch, Homag, Arburg, wenn es da nicht besser wird, vielleicht eine Kündigungswelle, die bevorsteht, boah, wie wird es da werden? Keine Ahnung. Und all diese Negativmeldungen, die man hat, das fühlt sich für mich so ein bisschen an wie so ein Regenprasseln. Man steht so unter einem Regenschirm und so Woche für Woche, jeden Tag, wenn man die Nachrichten schaut, so Dauerbeschallung. Und deshalb, ja, ich glaube, wir leben wirklich in dunklen Zeiten. Und manchmal würde ich an all das ignorieren, auch wenn klar ist, irgendwie, ja, das ist keine Lösung. Und ein bisschen was hat es auch mit unserem Predigttext heute zu tun. Und Markus hat es schon gesagt, das wird ein Text aus Jesaja, das ist der Predigttext für den heutigen Sonntag, Jesaja 35, 3 bis 10. Bevor wir uns aber den Predigttext anschauen, ihr dürft es auch gern schon mal aufschlagen, falls ihr eine Bibel da habt. Aber ich werde vorher noch kurz was sagen zu dem Hintergrund, aus welcher Zeit dieser Text kommt. Auch das, Markus, du hast vorhin schon gesagt, Jesaja, der lebte so 700, 7. 8. Jahrhundert vor Christus. Israel war zweigeteilt, es gab ein Nordreich und ein Südreich. Und Jesaja lebte eben in diesem Südreich, in Jerusalem. zur Zeit von König Ahas. Man kann das Ganze auch im Alten Testament nachlesen, so 2. Könige 16 bis 18, das ist so diese Zeit. Und es gab da einen großen Feind im Norden und das war Assyrien. Assyrien, so die große aufstrebende Weltmacht, was bei uns heute vielleicht USA wäre. Und Israel hat über Jahrzehnte lang zusehen können, wie ein Reich nach dem anderen fällt, unter die Herrschaft von diesem assyrischen Reich. Und die Assyrer, die waren gefürchtet, die waren brutal. Und schließlich kommt es, wie es kommen musste, und dieses Südreich Jerusalem, wo sich Jesaja auch aufhält, das kann nur machtlos zusehen, wie das Nordreich ebenfalls erobert wird. Die Elite ins Exil verschleppt wird. Und das ist auch spannend, was ich gar nicht wusste, das Südreich hat eigentlich nur so lange überlebt, weil dieser König Ahas hinter dem Rücken von allen Verbündeten noch eine Allianz ausgehandelt hat mit diesem assyrischen Reich. Aber Allianz hat halt bedeutet, ne, hohe Tributzahlungen. Und auch da die Frage, war nur die Frage der Zeit, bis das Südreich halt auch fällt. Ahas fordert die Israeliten auf, diesen fremden Göttern hinterherzulaufen. Auch wenn man dachte, ja gut, also unser Gott, ne, irgendwie hat es nichts gebracht, also vielleicht diese anderen Götter. Und Ahas opfert sogar seine eigenen Kinder an diese fremden Götter, als es wirklich schlimm war in der Zeit. Israel sieht ihrem Ende entgegen. Und diejenigen, die noch irgendwie an den Gott Israels festgehalten haben, die haben sich gefragt, ja, wo ist denn unser Gott in diesen Zeiten? Wo ist er denn? Hat er uns vergessen? Das ist so die Zeit von Jesaja. Und Jesaja war eben Prophet, bekommt von Gott Dinge gesagt, die in Zukunft passieren werden. Und er hatte so einen richtig undankbaren Job. Er hat nämlich die Aufgabe bekommen, sich auf die Straße zu stellen in Jerusalem und zu sagen, ja, die Welt wird den Bach runtergehen. Ja, Israel wird komplett erobert werden. Fremde Völker werden einfallen als Gericht Gottes und es kommt eine Zeit großer Not. Israel erlebt Nacht, Dunkelheit. Und ich bin mir sicher, würden wir Israel damals fragen, hey, wie geht's euch? Wie schaut ihr ins nächste Jahr? Sie würden auch sagen, es kommen dunkle Zeiten. Es wird nicht besser. So wie wir heute die Zeit wahrnehmen, erlebten auch sie damals Nacht. Und ja, es geht mir jetzt nicht darum, das Dunkel, was wir heute erleben, irgendwie klein zu reden. Wir leben heute in dunklen Zeiten und zum Teil vor unfassbar schweren Herausforderungen, die sich nicht irgendwie leicht lösen lassen. Ganz zu schweigen von dem Persönlichen, das viele von uns erleben. Manche Menschen erleben echte Schwierigkeiten, die sich einfach anfühlen wie Dunkelheit. Und gleichzeitig liegt mir aber dran, noch was anderes zu sagen. Nämlich, dass schon zu allen Zeiten, die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, diese Dunkelheit so groß war und als so mächtig erlebt wurde wie heute. Und zwar vollkommen egal, ob unter Christen oder nicht Christen. Du darfst einfach weiterklicken, Johannes. Ah nee, da will ich noch nicht hin. Dann lass es. Erster Punkt ist, dunkle Zeiten erleben wir schon immer. Und zwar, man denke auch an die Zeit vom Neuen Testament. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Gerade die ersten Christen, die unter römischer Herrschaft massiv verfolgt wurden. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen, wie das ist. Aber ein Schlaglicht unter Kaiser Nero, da wurden die Christen als lebendige Fackeln verbrannt. Also wie gesagt, unvorstellbar. Aber für diese Christen damals muss ich das auch angefühlt haben wie dunkle Zeit, dunkelste Zeit. Oder als im Mittelalter mal die Pest ausbricht und mal kurzerhand ein Drittel von ganz Europa stirbt. Auch das muss ich für die Leute angefühlt haben, wie ja, also wir leben in einer dunklen Zeit. Und es lassen sich viele Beispiele davon nehmen. Warum sage ich das? Zum einen, ich glaube, es ist wichtig, mal so eine realistische Wahrnehmung dafür zu bekommen, dass schon zu allen Zeiten dieses Gefühl der Dunkelheit herrscht. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber dieses Lebensgefühl, hey, wir leben in einer dunklen Zeit, ist schon immer da. Und zum anderen, geht es mir auch darum, und das ist mir sogar noch weit wichtiger, dass besonders wir als Christen nicht auch noch in dieses Horn blasen, es wird immer dunkler, noch dunkler und immer schlimmer werden. Nein, weil wir als Christen eine komplett andere Perspektive haben. Weil wir als Christen eine komplett andere Perspektive haben, weil wir das Licht sehen. Das Licht, das vor 2000 Jahren an Weihnachten in unsere Welt gekommen ist. Und das da angefangen hat, die Dunkelheit zu vertreiben. Weil wir bereits den Retter kennen, der gekommen ist, um der Finsternis ein Ende zu bereiten. Jetzt kommen wir hier zu diesem, zu diesem Wochenspruch von dieser Woche. Es heißt, seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also, erhebt eure Häupter, seid nicht niedergeschlagen. Seid mutig, blickt mutig in die Zukunft, weil sich eure Erlösung naht, sagt Jesus hier. Weil er das Licht in die Welt gekommen ist und beginnt hell zu strahlen inmitten der Finsternis. Wenn wir nochmal zurückgehen in dieses die Zeit zurück, Buch Jesaja, man stellt fest, auch das hast du vorhin, das hat ganz gut gepasst, was du gesagt hast, wenn man dieses Buch Jesaja liest, auf einmal taucht da irgendwie so ein Hoffnungsschimmer auf. Das war dieser Spross Isai, der irgendwie kommen wird. Zu einer Zeit, als man noch nichts von Jesus wusste, dass da irgendwas kommen würde. Und es ändert sich im Jesaja die Perspektive. Und er verkündet ihnen zunehmend folgende Botschaft. Und das ist jetzt eben der Predigttext von heute. Ich lese die ersten zwei Verse. Jesaja verkündet in Jerusalem, stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut. Habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Und das ist genau diese Ankündigung, 700 Jahre vorher, dass Jesus, Gott selbst, kommen wird, um diese Welt zu retten. Der Finsternis ein für alle Mal das Ende zu bereiten. Jesaja verkündet Hoffnung für diese Welt in einer Zeit, wo Israel eigentlich nur noch das Ende gesehen hat. Deshalb sage ich, ja, wir leben in hoffnungsvollen Zeiten. Wir leben in hoffnungsvollen Zeiten. Die Hoffnung kommt, Schritt für Schritt. Gott selbst kommt, um uns zu retten. Weihnachten steht vor der Tür. Und da geht es nicht darum, ach nett, irgendwie Baby vor 2000 Jahren geboren, ist ja süß, lass uns das irgendwie schön feiern. Nein, an Weihnachten geht es um eine veränderte Realität. Eine veränderte Realität. Die Dunkelheit hat ihre Macht verloren. Die Dunkelheit hat ihre Macht verloren. Sie ist da, aber sie hat keine Macht mehr. Als ich Teenie war, bin ich immer wieder mit dem Fahrrad schnurstracks nachts durch den Wald in den Nachbarort gefahren, weil ich irgendwie keine Lichter dabei hatte. Aber zeitgleich hatte ich da richtig Schiss. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr nachts draußen unterwegs seid. Ich habe da laut Lieder gesungen und so. Und ich habe recht schnell gemerkt, was für einen Unterschied es macht, wenn man selbst nur irgendwie so ein kleines Handylicht dabei hat. Und Jesus ist kein kleines Licht. Er ist das Licht der Welt. Keine Ahnung, stellt euch ein Flutlicht vor im Stadion, so bam. Und auch das irgendwie reicht nicht. Licht der Welt, das einzig Vergleichbare wäre die Sonne irgendwie. Ne? Also so dunkel es auch sein mag, wenn wir die Sonne im Hintergrund haben, hat die Dunkelheit ihre Macht verloren, sobald die Sonne in Erscheinung tritt. So vielleicht kann man sich das irgendwie vorstellen. Und auch Weihnachten, wahrscheinlich sogar gerade deshalb, ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, ist immer so eine Zeit der Lichter. Also ne, alles wird voll geschmückt, auch meine Frau bei uns daheim, lauter kleine Lichter. Und eigentlich finde ich das richtig passend, wenn es uns genau daran erinnert, weil es ein Bild dafür ist. Jesus, das Licht der Welt, kommt in unsere Dunkelheit, in diese Welt hinein. Wie wäre es, wenn ihr bei all den Lichtern, die ihr anzündet, genau daran denkt? Dieses Licht steht dafür, Jesus kommt in diese Welt. Und Die Dunkelheit hat nicht nur in der Welt, sondern auch in meinem Leben keine Chance mehr, weil er hineinkommt. Wir gehen nochmal weiter in diesen Versen. Danach beschreibt Jesaja so eine Vision, das ist dieser Mittelteil, 5 bis, ja, bis zum Ende, bis 10. Er beschreibt eine Vision, die er von Gott bekommen hat. Und es ist ein Bild davon, wie es einmal ganz am Ende der Zeit sein wird. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, weil Jesaja war früher, dann kam Jesus und er beschreibt aber ganz am Ende der Zeit, wie es am Ende der Tage sein wird. Ich lese das Ganze einfach mal als Ganzes vor. Ab Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe. Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man die Heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten und kein Gottloser seinen Fuß darauf setzen, denn sie ist nur für Gottes Volk bestimmt. Kein Löwe liegt am Wegrand auf der Lauer, auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösten Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug. Und die Freude hört niemals auf. Man kann sich das Ganze vorstellen wie in so einem Film. So einzelne Kameraszenen, die Jesaja hier vielleicht sieht. Und er verwendet halt auch irgendwie Bilder, die man halt damals so verstanden hat. Also wenn er von Hirsch redet und so, das ist für uns manchmal ein bisschen so halt, ne, altertümlich, aber für die Menschen damals war sofort klar, wovon die Rede ist. Auf jeden Fall, erste Szene, Blinde können sehen, Lahme können gehen, Taube können hören, Heilung. Das ist erste Szene. Zweite Szene, irgendwie Teiche, die wieder entstehen, Wasser, Quellen, die aufsprudeln, also sowas vielleicht wie Quellen des lebendigen Wassers. Danach ist die nächste Szene irgendwas von der Straße, eine heilige Straße. Man könnte auch sagen, ein Weg, der heilig ist, weil Gott selbst ihn geht. Ein heiliger Weg, der bereitet wird. Nächste Szene, Frieden, also Löwe liegt am Wegrand. Das steht eben für Frieden in der damaligen Zeit. Genau, nächste Szene. Und die allerletzte Szene, die Krönung von dem Ganzen. Jubelnde Menschen und nur noch Freude über Freude. Das ist, was Jesaja hier beschreibt. So wird es sein. Es ist ein Bild von dem ewigen Friedensreich. Von dem, was ganz am Ende der Zeit kommen wird. Wenn Jesus wiederkommt. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, so manches erinnert einen auch irgendwie an Jesus. Also hier, Blinde können wieder sehen, Lahme können wieder gehen, ja, haben wir im Matthäus-Evangelium, Quelle des lebendigen Wassers, ein Weg, der bereitet wird. Und Jesus sagt, er ist der Weg. Und ja, Jesus hat diese Prophezeiung hier bereits in Teilen erfüllt, weil er in allem, was er getan hat, ein Vorgeschmack ist. Ein Vorgeschmack auf das Friedensreich, was ganz am Ende kommen wird. Jesus, es ist manchmal ein bisschen kompliziert, sich das vorzustellen, aber ja, Jesus hat vor 2000 Jahren den Tod besiegt. Damit hat er das Friedensreich bereits eingeläutet, angefangen. Es hat angefangen aufzubrechen, aber in seiner Vollendung kommt es erst am Ende der Zeit, wenn er wiederkommt. Und dann wird es keine Krankheiten mehr geben, kein Leid, keine Ungerechtigkeit. Frieden wird herrschen und nur noch Freude über Freude, so schreibt Jesaja. Also endlose Freude. Man kann sich das Ganze am besten bildlich vorstellen, wie bei so einem Sonnenaufgang. Ich finde das Bild tatsächlich richtig stark. Also stell dir vor, wenn du morgens in aller Frühe aufstehst. Ich weiß jetzt nicht, ob du Frühaufsteher bist oder nicht, aber na, hier in aller Frühe gehst du raus. Ich habe das in ein Schopfloch, seit wir ein Kind haben, erlebe ich das manchmal. Genau, also ganz früh morgens, da ist es eigentlich, es ist noch dunkel. Und irgendwann kommt da dieser Punkt, Da ist noch keine Sonne da, aber du merkst, es wird hell. So ganz, so ein bisschen. Dämmerung. Und du siehst das Licht noch nicht, aber es beginnt schon, es kündigt sich schon was an. So diese Dämmerung ist Ankunftszeit der Sonne. Man kann es schon langsam sehen und unaufhaltsam wird es Schritt für Schritt heller. Wenn die Dämmerung beginnt, dann weißt du, ja, okay, jetzt wird es bald Tag und niemand kann es aufhalten. Also ich weiß nicht, mal ein bisschen gesponnen, ne, ob du schon mal versucht hast, die Sonne am Morgen aufzuhalten. Sonne, bam, du bleibst jetzt da, du gehst heute nicht auf. Ja, ist dumm, geht nicht. Aber genauso dumm ist es zu denken, wir könnten aufhalten, dass Jesus wiederkommt. Die Dämmerung, die hat schon längst begonnen. Nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der Sieg, der ist schon längst errungen. Und so sicher wie die Sonne aufgeht am Morgen, so sicher ist, Jesus kommt wieder. Und wisst ihr, was das Coole ist? Das Ganze, das hat schon längst begonnen. Wir sind schon mittendrin. Als Jesus an Weihnachten geboren wurde, da hat es begonnen und es lässt sich nicht mehr aufhalten. Die Sonne ist am Aufgehen und wir sind schon über dieser Dämmerung hinaus. Das, was da hell leuchtet, das ist kein theoretisches Konstrukt, kein irgendwie, ach, netter Gedanke. Nein, es ist die Gegenwart Gottes, die kommt in diese Welt. Und am Ende der Bibel in Offenbarung 22, Vers 5, da heißt es, wird beschrieben über das ewige Friedensreich, dann wird es keine Nacht mehr geben. Gottes Diener brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Also das ist, wenn die Sonne am Zenit steht. Da geht's hin. Und ja, die Welt ist schlimm. Und wenn man in diese Welt schaut, man könnte an diesem Leid auch verzweifeln. Aber als Christen schauen wir bereits auf die aufgehende Sonne. Wir leben schon in diesem Licht, weil Jesus das Licht der Welt bereits begonnen hat, diese Welt hell zu machen. Er strahlt hinein in diese Welt. Und das Spannende ist, dass Jesaja das schreibt zu einer Zeit, als Jesus noch gar nicht da war. Also nochmal deutlich früher sagt er, fasst neuen Mut, habt keine Angst. Schon damals macht es ihm Hoffnung. Wie gesagt, zu einer Zeit, als er Jesus eben noch gar nicht da war. Und wir haben eigentlich einen großen Vorteil gegenüber Jesaja, weil wir wissen, er ist jetzt schon da gewesen. Wir haben Jesus bereits kennengelernt. Wir sind schon mittendrin, wie diese Sonne anbricht. Jesaja damals hat es schon große Hoffnung gemacht und uns erst recht. Und er beschreibt eben das, was wir jetzt am Schluss hatten, dieses ewige Friedensreich. Es ist auch die Rede von Zion. Wir werden nachher noch ein Lied dazu Tochter Zion singen. Zion, das steht für Jerusalem. Dort ist Jesus damals als König eingezogen. Und eines Tages wird er dort wiederkommen und einziehen und das Friedensreich einläuten. Deshalb, Tochter Zion, ein König kommt zu dir. Jesaja beschreibt es als eine Zeit, in der die Freude niemals aufhört. Freude über Freude. Vielleicht so, weiß nicht, wie das bei euch daheim ablief an Weihnachten oder wenn ihr kleine Kinder habt und die noch so vor verschlossener Türe stehen und wissen, dahinter, da kommen dann die Geschenke am Weihnachtsbaum und die hüpfen da so rum. Ja, 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 Geschenke, Geschenke, Geschenke. Keine Ahnung, irgendwie so Freude über Freude. Vielleicht kann man sich das so vorstellen wie bei kleinen Kindern an Weihnachten. So wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Warum gibt Gott uns diese Prophetie? Warum sagt er uns das? Und ich glaube zum einen, weil es einen riesigen Unterschied macht. Zum einen damals für Israel, aber auch für uns heute, zu wissen, was kommt. Zu wissen, schon zu wissen, wie es ausgeht, ganz am Ende der Zeit. Andersrum, wenn du schon weißt, wie es ausgeht, ganz am Ende der Zeit, dann können wir ganz anders leben, jetzt in der Dunkelheit, weil wir wissen, was kommt. Wir leben in hoffnungsvollen Zeiten, denn Jesus kommt. Er kommt so sicher und unaufhaltsam wie die aufgehende Sonne. Und ganz zum Schluss will ich euch noch einen Punkt mitgeben. Und zwar, ich glaube, wenn du Christ bist, du für Jesus lebst, er für dich gestorben ist, dann lebt diese Hoffnung von Christus auch in dir. Dann tragen wir dieses Licht in uns. Und wie Jesaja zu seiner Zeit sind auch wir aufgerufen, als Lichter, dieses Licht in die Dunkelheit hinauszutragen, in der Dunkelheit zu scheinen, in unserer Welt, da wo wir sind. Und dazu möchte ich uns einladen und vielleicht noch eine Frage zum Schluss mitgeben. Was für einen Unterschied macht diese Hoffnung von Jesus an Weihnachten für dich? Ganz konkret, in deinem Leben. Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Stille und dann werde ich ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wie gut, dass wir dich kennen. Wie gut, dass wir dich haben. Dass wir wissen, dass du das Licht der Welt in diese Welt gekommen bist, vor 2000 Jahren. Und dass wir wegen dir wissen können, Hoffnung haben können. Wissen, wir leben in hoffnungsvollen Zeiten. Weil du dieser Dunkelheit um uns herum ein Ende bereiten wirst. Jesus, dafür danke ich dir und ich preise dich dafür. Und ich bitte dich, ja, auch für jeden Einzelnen von uns, auch für die kommende Woche und die kommende Zeit, die ansteht, diesen Blick, ja, hilf uns, diesen Blick zu wahren, einen Blick auf dich. Du bist unser Anker, unser Fels, der uns hält. Und ja, wir wollen jetzt zum Schluss das Gebet sprechen, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.